Er ist Weltklasse-Violinist, Musikwissenschaftler und er war 17 Jahre lang Chef der Wiener Philharmoniker. Clemens Helzberg, der 2016 nach 40 Jahren bei den Philharmonikern in Pension gegangen ist. Ja, er kennt die klassische Musikszene in- und auswendig, ist viel herumgekommen und hat etliches zu erzählen und er ist bei uns jetzt zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gern.
Ja, 40 Jahre bei den Philharmonikern, davon fast die Hälfte, 17 Jahre ganz, ganz oben als Vorstand, sozusagen der erste Mann im Staat, wenn man so will. Mittlerweile sind 6 Jahre vergangen seit Ihrem Pensionsantritt. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese doch sehr, sehr prägende Phase, wie haben Sie das abgespeichert?
Wie das Leben so ist, unterschiedlich. Mhm. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele schöne Dinge, für die ich in Summe, muss ich sagen, sehr, sehr dankbar bin. Aber es gibt auch Sachen, wo ich mir sage, na, das hätte ich besser machen können. Also es ist nie, ich denke eigentlich weniger an die Sachen, die gelungen sind, sondern das, wo ich mir denke, wäre besser gewesen, so oder anders, also anders zu machen.
Punkt, das ist ja spannend. Sie haben ja ganz, ganz viele Erfolge gefeiert. Wir kommen zum Neujahrskonzert, wir kommen zum Sommernachtskonzert. Viele Dinge, ja, die wirklich auf Ihre ganz persönliche Initiative zurückzuführen sind. Und trotzdem sagen Sie jetzt, ich grüble, was wäre noch besser gegangen?
Grübeln ist vielleicht, geht zu weit. Aber im Sinne von auch einer persönlichen Entwicklung. Es würde mir nicht, wie soll ich sagen, im Ring des Nibelungen heißt es an einer Stelle, sagt der Drache, ich lieg und besitz, lasst mich schlafen. Und ich glaube, also solange man lebt, sollte man nicht liegen und besitzen, sondern sollte immer schauen, dass es Weiterentwicklung gibt. Und ich finde, die Weiterentwicklung kann man nur haben, auch wenn man Fehler sich eingesteht.
Sehr spannend, sehr verinnerlicht natürlich, wie Sie das sagen. Sie haben immer auch selbst als Chef oder Vorstand der Philharmoniker im Orchester selbst gespielt und nicht etwa als Konzertmeister oder als erster Mann sozusagen, sondern ganz normal an der Violine, als einer von allen. Ja. Sind Sie wirklich so bescheiden?
Nein, das ist die Funktion im Orchester, die ich eben hatte, das ist die künstlerische. Mhm. Und das ist eben, ich war ein Tutti-Streicher. Also kein Konzertmeister oder Stimmführer oder Solo-Cellist, Solo-Bratschist. Und es gehört auch, es ist auch wieder ganz was anderes, eben im Tutti zu spielen. Weil das heißt, es sind normalerweise 16 erste Geigen. Jetzt, dass man da gemeinsam phrasiert, gemeinsam atmet, gemeinsam sich bemüht um eine Tongebung, auch dass niemand zum Beispiel rausfällt, also dass man wen raushört. Mhm. Wenn man einzelne Musiker oder Musikerinnen oder Musiker heraushört aus einem Tutti, dann stimmt was nicht. Außer es ist natürlich Konzertmeister mit Solo. Das ist was anderes.
Ist das etwas, was man untereinander sich dann ausmacht? Oder ist das auch eines der Jobs des Dirigenten, die ja oft irgendwie extrem gepusht sind, medial? Da wird dann oft berichtet, wer dirigiert jetzt das Neujahrskonzert? Und man hat den Eindruck, okay, da sind 100 oder mehr, die eigentlich spielen, aber man redet über den Dirigenten. Ist das nicht Aufgabe auch des Dirigenten zu sagen, du da hinten in der vierten Reihe, bitte ein bisschen leiser?
Im Prinzip würde das zu den Aufgaben gehören. Es ist natürlich bei uns ein bisschen anders, insofern, weil wir keinen Chefdirigenten haben, sondern es wirklich ein selbstständiger, autarker Verein sind. Man muss zuerst in der Staatsoper engagiert sein, um dann Mitglied des privaten Vereins Wiener Philharmoniker werden zu können. Aber dort ist alles wirklich Basisdemokratie. Und natürlich alle Dirigenten, die kommen, sind unsere Gäste. Die laden wir ein. Und da ist natürlich das Verhältnis anders, als wenn jemand, wo Chef ist. Mhm. Es ist auch die Verantwortung natürlich eine andere. Es ist umgekehrt wieder bei uns mehr an Eigenverantwortung, weil es niemand gibt, an den wir das delegieren können. Das
ist eine Art selbstverwaltetes System eigentlich. Ja. Gab es dann, wenn man unter sich ist und die vermeintlich großen Dirigenten da waren und wenn die wieder gegangen sind, dass man untereinander sagt, naja, so gut war der gar nicht?
Meinem Vorgänger, dem Professor Werner Resel, ich war dabei, ich bin daneben gestanden, ist einmal Folgendes passiert, aber Carlos Kleiber war da und das war natürlich sowieso schon, alles war auf, ich weiß nicht wie viel, Hunderttausenden Volt an Spannung und so. Und ich bin mit ihm mitgegangen, ich war damals Vizevorstand, um ihn zu begrüßen. Und er sagt zur Begrüßung, Herr Resel, Ich habe sie im Fernsehen gesehen und da haben sie gesagt, wir freuen uns, wenn die Dirigenten kommen und wir freuen uns auch wieder, wenn sie gehen. Und sie haben ja so recht.
Okay, ein bisschen Selbstironie gehört dazu. Ja, das Neujahrskonzert der Philharmoniker, das ist ein weltweiter Exportschlager erster Güte. Hunderte Millionen sind am 1. Jänner vor den Fernsehern. Jedes Jahr ist die Frage, was wird jetzt beim Radetzky-Marsch wieder passieren, wie sehr dreht sich der Dirigent um und so weiter. Sie waren maßgeblich über viele Jahrzehnte an der Entwicklung dieses Produkts beteiligt. Macht Ihnen das stolz?
Es macht unendlich glücklich. Wobei ich sagen muss, wie ich Vorstand war, das Einzige, was ich vom Neujahrskonzert, wo ich wirklich entspannt war, war dann erst der Radetzky-Marsch.
Ja.
Da kann dann nichts mehr passieren.
Wobei, das ist ja immer live, muss man sagen. Also es könnte ja theoretisch alles schief gehen, oder?
Natürlich. Aber und es bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Ausführung, also auf die musikalische Ausführung, sondern es bezieht sich ja auch, es kann ja irgendwas im Saal sein, es kann was mit der Technik sein, mit dem Licht. Mhm. Also es gibt da dann die Kamera, die drüber gelaufen ist.
Richtig, ja.
Und die phänomenale Bilder liefert. Aber wenn man sich anschaut, wie die verankert ist und wenn man das weiß.
Und wenn man weiß, dass dem Hirscher ja fast einmal eine am Kopf gefallen ist, sozusagen man fühlt damit. Also das ist schon der Unterschied ihrer Position gewesen an der einfachen Violine im Vergleich zu allen anderen. Man hat sich dann trotzdem fürs große Ganze auch verantwortlich gefühlt.
Ja, natürlich. Natürlich, es ist das Produkt als insgesamt. Und also ich habe einmal war ich krank. Und da konnte ich dann, aber zum Neujahrskonzert war ich gesund, da konnte ich es natürlich nicht spielen, weil ich die Proben nicht gemacht habe. Und da habe ich mir es einmal im Übertragungswagen angeschaut. Mhm. Und das war schon sehr faszinierend, auch wie der Regisseur dort agiert hat. Und wenn man die vielen Bilder sieht, die verschiedenen Kameraeinstellungen. Und wie das auch dann, wie wichtig das ist, auch dass diese Bildübertragung auch musikalisch ist.
Mhm.
Wobei ich finde immer das Wichtigste...
Quasi ein Rhythmus der Bilder auch erzeugt wird.
Mhm. Ja, und an den richtigen Stellen.
Natürlich.
Nicht dass oben ein Solo ist und man sieht eine Trompete zum Beispiel.
Es ist ja eher erstaunlich, wie der Regisseur immer wieder hinbekommt, Großaufnahmen, wir nennen das Closes, von Passagen zu bringen, wo einer nur ganz leicht dann an der Oboe oder am Schlagzeug oder an der Triangel irgendwie klopft. Und genau das wird eingefangen. Wie oft wird denn das im Vorfeld eigentlich durchgegangen, dass auch die Bildregie stimmt?
Wir haben 4 bis 5 Proben eigentlich dafür und da ist das Fernsehen dabei.
Also die schreiben mit, wann, wo, wer drankommt und genau da muss die Kamera dann draufhalten.
Gut, der Regisseur muss sich natürlich vorher schon mit der Partitur beschäftigen, also der muss schon was von Musik verstehen.
Oh, so ist das im Detail.
Ja.
Also man kann nicht einfach sagen, wir haben jetzt da 15 Kameras und irgendeine filmt das schon, sondern der Bedarf ist auch sehr großer Musikwissens.
Ja, eines Feingefühls auch.
Ja, das Sommernachtskonzert, auch so ein großes Markenzeichen geworden in der Zwischenzeit von den Philharmonikern, nicht mehr wegzudenken aus dem Umfeld des Schloss Schönbrunn. Da ist sehr interessant, dass Sie mal gesagt haben, das hätte gar nicht dort unbedingt sein müssen. Eigentlich hätte es im Schloss Hof stattfinden können.
Schloss Hof, ja. Das war die ursprüngliche Idee, anlässlich 2004, diese große EU-Erweiterung. Und ich war mit dem damaligen Tiergartendirektor Bechlaner,
ja. Tiroler, ja, Tiroler in Wien.
Und Schloss Hof gehört zu dieser Schloss GmbH. War ich dort und haben uns das angeschaut. Und das war absolut beeindruckend. Und der Platz wäre natürlich dort sensationell. Und ich bin dann zum damaligen Bundeskanzler Schüssel gegangen und habe gesagt, es bestünde diese Idee. Und wir könnten es auch, wir hätten ein Datum, wir hätten einen Dirigenten. Und er hat gesagt, ja super, macht's das, aber macht's es in Wien.
No.
Und da sind wir dann eben auf Schönbrunn gekommen.
Und dann wurde ein Markenzeichen drauf. Ja. Nicht immer nur bei schönem Wetter. Gab es die unterschiedlichen Jahre in der Zwischenzeit. Ja. Aber oft ein einfach wahnsinnig fundamentales Erlebnis.
Ja, und es war ja wirklich, und war auch sehr, sehr unterstützt, muss ich sagen, von meinem langjährigen Partner als Geschäftsführer, der Dieter Fluri, erster Flötist, Schweizer, eigentlich Doktor der Mathematik.
Ah ja.
Ja, Absolvent der ETH Zürich und jahrzehntelang erster Flötist. Und der hat das auch sofort erkannt, worum es da eigentlich geht, nämlich was das für eine kulturpolitische Funktion hat, dass einmal im Jahr die Wiener Philharmoniker sozusagen für jeden gratis zugänglich
sind. Orchester zum Angreifen sozusagen, nicht teuer in der Oper um hunderte Euro, sondern jeder ist mit dabei.
Ja.
Jetzt hört man ja immer wieder, der Druck ist schon gewaltig. Also man sitzt jetzt als Violinist und weiß, hunderte Millionen Menschen sehen jetzt live zu bei einem Stück von Strauss zum Beispiel. Ja. Oder machen wir es ein bisschen kleiner, im Sommernachtskonzert. Es sind trotzdem 50.000 Menschen gekommen. Man sitzt da drinnen und weiß, man könnte möglicherweise die Partitur jetzt stören, indem man selber aus der Rolle fällt, einen Dominoeffekt auslöst und um Gott behüte, das Stück wird abgebrochen und möglicherweise neu begonnen. Wie sehr verspürt man das wirklich, diese Grundangst, selbst Auslöser eines großen Fehlers zu sein?
Na, es gibt schon, dass man natürlich nervös ist und es ist innerhalb des Orchesters ist es schon auch natürlich unterschiedlich, ob man da jetzt im Tutti ist oder ob man als Konzertmeister fungiert oder ein großes Bläsersolo hat. Mhm. Da gibt es schon noch beträchtliche Unterschiede, aber man ist auch im Tutti. Also es hat schon Stücke gegeben, wo man wirklich unter nervlichem Druck einfach steht. Aber erstens einmal muss man sich darauf schon auch irgendwo dann einmal dem eigenen Können vertrauen.
Ja,
und zweitens einmal ist es auch eine Frage der Konzentration und auch der Hingabe an die Musik. Mhm. Also wenn ich wirklich voll im Musikerleben bin, dann kann man das andere ausschalten. Ich habe das schon auch erlebt bei ganz großen Solisten, also das jetzt Pianisten oder Geiger, Geigerinnen waren, habe ich das auch erlebt, dass die unter, je höher der Druck, desto besser.
Aber es kommt natürlich der Moment, der Solist, wo du weißt, okay, jetzt spielen wir uns mal alle gemeinsam ein und das Orchester mit 100 Leuten ist da, aber es kommt der Moment und das ist jetzt noch 20 Sekunden entfernt und dann nur mehr 15 und nur mehr 10, wo man alleine aufsteht und ein großes Bläsersolo hinlegen muss. Wirklich ganz alleine.
Ja.
Beschleunigt sich wahrscheinlich der Blutdruck gewaltig, oder?
Ja, sicherlich. Also ich war nie in der Situation. Ich weiß auch nicht, ob ich hier jemals standgehalten hätte. Mhm. Aber es ist der Druck insgesamt ist schon sehr, sehr groß. Weil man darf ja eines nicht vergessen, ich habe das auch immer wieder gesagt zu den Kollegen, wenn man zum Beispiel auf Tournee ist, die Leute, das Publikum erwartet, wenn das nur unter Anführungszeichen ein gutes Konzert war, ist es zu wenig. Mhm. Weil die Menschen erwarten sich dann, wie in der Philharmoniker, das muss dann was Außerordentliches natürlich sein.
Sie werden da ja auch herumgereicht wie Popstars. Also bei Tourneen zum Beispiel in Südostasien, in China, in Japan, in den Vereinigten Staaten, ihr wart wirklich viel, viel unterwegs.
Ja.
Da wird man ja gehuldigt auf der Bühne, wie wenn hier Außerirdische spielen würden.
Nein, aber es ist schon, ich muss sagen, eines, wofür ich auch eben unendlich dankbar bin, nicht nur, dass ich eben meine ganze Berufszeit in diesem Orchester verbracht habe und in der Staatsoper, sondern auch dafür, dass wir als Orchester Wien im Namen haben.
Mhm.
Ja? Oder als Institution, als Staatsoper eben Wien. Es ist auch international noch immer, und es ist kein sich jetzt irgendwas vormachen, es ist nach wie vor international, es ist die Stadt der Musik. Und ich finde halt, für so etwas muss man dankbar sein. Für so etwas hat man aber auch eine Verantwortung.
Ja.
Und weil Sie eingangs gefragt haben, wissen Sie, ich frage mich dann immer, wie weit bin ich der Verantwortung
geworden? Ja, da merkt man schon. Das erinnert mich an das erste Statement. Ja. 40 Jahre mit dabei, Riesenerfolge und Sie überlegen, wo hätte man besser sein können. Ja, blicken wir zurück in Ihre Kindheit und Jugend. Das ist sehr spannend. Schon im zarten Alter von 5 Jahren haben Sie vor Ihrem Vater, selbst ein sehr guter und bekannter Violinist, Geigenunterricht bekommen, am Schottengymnasium in Wien dann maturiert und haben dann noch ein Studium nachgehängt in Musikwissenschaft und eben auch in Violine. Man merkt aber schon, und das sagen ja viele Menschen, mit denen man in der klassischen Musik spricht, die Bestimmung liegt da irgendwie schon in den Genen.
Naja, es ist bei uns war es schon zu Hause so, dass wir, also mein Bruder und ich, wir sind mit Musik aufgewachsen. Also es hat ständig irgendwo irgendwer gespielt, also Musik gemacht. Entweder wir selber oder Schüler von meinem Vater. Also es war immer, Musik war immer, war eine Selbstverständlichkeit, so wie die Luft zum Atmen. Also anders hat es bei uns nicht.
Ähnlich dürfte das ja quasi auch bei Ihren eigenen Kindern gewesen sein. 4 an der Zahl und einer davon, der Dominik, hat ebenfalls im Alter von 6 von Ihnen dann schon Musikunterricht bekommen. Da wiederholt sich quasi die Familiengeschichte.
Ja, es hat sich ein bisschen wiederholt. Mhm.
Ja, im zarten Alter von 24 bereits kam es dann zur ersten Anstellung im Staatsopernorchester. Das ist quasi der Vorhof des Olymps. Dann kommt es eben zur Aufnahme kurz danach, ab 1980, in die Philharmoniker ist das gewesen. Und was ja wirklich interessant ist, parallel dazu, über eine lange Zeit, haben Sie auch eine bemerkenswerte Karriere beim Bundesheer hingelegt. Als Fähndrich im Jagdkommando.
Also, bemerkenswert war die nicht, weil es war schon natürlich, das Jagdkommando war eine Herausforderung. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe damals war es ja noch so, es waren ja damals noch 9 Monate Präsenzdienst. Und da war dann der Unterschied, ob ich jetzt 9 Monate oder ein Jahr freiwillig mache, war nicht so groß, weil wir haben immerhin als EFler haben wir 3 Wochen Urlaub gehabt, also 3 Wochen früher abgerüstet und zu Weihnachten 2 Wochen Urlaub. Also war der Unterschied nicht mehr so groß. Und dann habe ich da eben von diesem Jahr kommandiert und dann habe ich mir gedacht, wenn, dann möchte ich etwas machen, was ich hoffentlich nie mehr wieder machen muss.
Ja.
Und habe mich eben dazu gemeldet, muss das sagen, ich habe mich zwar dann beim Fallschirmspringen verletzt und ich hätte, damals war man ja erst mit 21 großjährig, und mein Vater hat das unterschreiben müssen, dass ich dort den Kurs machen darf, wegen einem Fallschirmspringen. Mhm. Ich muss sagen, ich hätte es meinen Kindern nicht unterschrieben.
Mhm.
Also im Nachhinein finde ich es eigentlich verrückt und trotzdem bin ich natürlich froh, insofern, weil es ist damals schon, ich habe damals schon gelernt, manchmal über die Grenzen,
natürlich,
über die eigene
Grenze. Das ist eine Grenzerfahrung, vor allem im Fallschirmsprung. Also ein Violinist, der sich da rausschmeißt aus einer Herkules vom Bundesheer, das würde man jetzt nicht so erwarten und schon gar nicht, dass sie dann im Schützengraben liegen. Aber dieser Grenzgang hat eben stattgefunden. Ein anderer Grenzgang war die Beschäftigung mit der historischen Vergangenheit des Orchesters, mit den Wiener Philharmonikern, eine lange Zeit, über 100 Jahre. Da fiel aber auch die Zeit der NS-Besatzung in Österreich darunter. Und Sie haben zum ersten Mal geschrieben, dass rund 50% der Orchestermitglieder damals Nazis gewesen sind.
Ja.
Muss man sich einmal trauen, sowas?
Naja, erstens mal gab es ja Vorarbeiten. Es ist kurz vorher ist das Buch vom Oliver Radkolb erschienen, Führer 3 und Gott begnadet. Und ist schon sehr viel gestanden. Und ich habe das dann mir auf dieser Basis noch genauer angeschaut. Es ist dann, wie soll ich sagen, ein bisschen eine mathematische Sache auch. Wie viel sagt man jetzt, wie viel Prozent sind es wirklich? Rechne ich die Aktiven dazu oder rechne ich die Pensionisten dazu oder nicht?
Natürlich, aber es war natürlich schon eine mutige Aussage, weil etliche davon haben noch gelebt und wurden da sozusagen geoutet. Ja, wir haben ja unsere prominenten Gäste immer wieder gebeten und so auch Sie, uns sehr persönliche Dinge mitzunehmen. Von Oliver Radkolb war jetzt gerade die Rede. Deswegen greife ich jetzt zum Buch von Fritz Kreisler mit sehr spannenden persönlichen Widmungen. Was haben wir da?
Das ist eine Widmung von Subin Mehta. Der war nämlich dabei, wie wir das präsentiert haben im Jahr 2015. Mhm. Genau 100 Jahre, nachdem der Fritz Kreisler diese Erinnerungen veröffentlicht hat. Allerdings hat es die nur auf Englisch gegeben. Und das war dann die erste deutsche Übersetzung. Und das ist Daniel Barenboim. Also die beiden waren bei der Präsentation dabei.
Das kann was, oder? Das ist eine sehr persönliche, auch für Sie damals natürlich sehr würdige Betrachtung von Fritz Kreislers Werk gewesen. Ja, und etwas anderes, das ist medial unlängst beschrieben worden. Das ist die erstaunlich enge Verwandtschaft, jetzt aber nicht sozusagen im verwandtschaftlichen Sinn, sondern im intellektuellen Sinn eigentlich, zwischen Clemens Helsberg und Peter Schröcksnadel. Ein sehr polarisierender Macher des österreichischen Skisports, ganz, ganz wichtig für den Skisport, aber auch für die österreichische Volkswirtschaftsentwicklung, Tourismus, da hängt sehr viel zusammen. Der Mann ist trotzdem sehr umstritten und da gibt es ein Buch, das Sie über ihn verfasst haben.
Ja. Es war etwas ganz Wichtiges dazu ist, oder das Entscheidende ist, das war nicht seine Idee, sondern ich bin an ihn herangetreten.
Wirklich?
Und ich habe ihm den Vorschlag gemacht, weil wir haben uns gekannt.
Aber er hat doch nie angenommen, tickt ein Tiroler Alpha-Typ so, dass ein ehemaliger Philharmoniker-Chef auf ihn zukommt und eine Biografie schreibt?
Nein, er war völlig perplex.
Das glaube ich, ja.
Wir haben einander gekannt, eben anlässlich der 100-Jahr-Feier des Skiverbands. Mhm. Da habe ich mit ein paar Kollegen dort gespielt. bei der Feier. Und dann, 10 Jahre später, habe ich ein Interview von ihm in News gelesen. Mhm. Und das war so, wie er heute ist. Wirklich polarisierend.
Ja.
Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, dass wir uns treffen. Er hat keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich ihm diesen Vorschlag gemacht. Und er hat, was mich nicht überrascht hat,
ja,
aber irgendwie bestätigt hat, er hat nicht sofort Ja gesagt. Ich habe ihm ein paar Sachen von mir mitgebracht und habe gesagt, schau dir bitte das an, schau, wie ich schreibe und ob dir das gefällt. Mhm. Und überleg das. Und dann nach ein paar Wochen hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, er ist einverstanden.
Ja, Sie sind ja nicht jemand, der da nur Speichel legt. Also das ist ja eine sehr nüchterne oder eine vollständige Darstellung einer umstrittenen Persönlichkeit. Der hat sich dann aber jetzt nicht getraut zu sagen, geh Clemens, den Satz bitte, könnte man da nicht drüber reden?
Nein, es war dann so, dass Corona-bedingt habe ich dann Josef Metzger gebeten, dass er die eigentliche Biografie macht. Er war jahrzehntelang Sportchef der Presse,
ja,
und ist natürlich da ganz anders fundiert und hat einen ganz anderen Hintergrund, also Hintergrundwissen. Und jetzt konnte ich mich auf Peter Schröcksnadel als sozusagen als Archetypen konzentrieren. Und von mir hat er nicht eine Zeile vorher, nicht einen Satz gesehen. Mhm. Nicht einen. Ich habe ihm wohl einmal gesagt, dass das gleich mit einem Schiller-Zitat beginnt. Aber er hat nichts und er hat es auch nie verlangt.
Gut.
Auch meiner Verlegerin gegenüber.
Und ist auch nicht polternd dann über Sie gekommen, als er das Ergebnis gelesen hat. Nein, es ist ja durchaus auch ein sehr wertschätzendes, schmeichelndes Buch auch, aber jedenfalls nicht nur positiv, nicht nur schön.
Ich bin davon überzeugt, wenn man jemandem wirklich gerecht werden will und wenn man jemandem wirklich die ganze Tiefe der Persönlichkeit und ihn wirklich auf ein Podest stellt, das ist dann, indem man eben kein Podest errichtet.
Natürlich. Sondern die gesamte Breite der Persönlichkeit. Ja. Und da ist er eh polternd genug, es würde ja auch fast naiv sein, wenn man das nur alles rosa malt.
Ja.
Ein anderes Wort wiederum, Einsamkeit. Das ist ja auch so ein Begriff, den man möglicherweise als Musiker öfter verspürt als andere, vor allem auch bei Auslandstouren. Da wird man halt wie ein Popstar herumgereicht, gerade als Wiener Philharmoniker, noch dazu als Vorstand in Japan, in Tokio, in Seoul, wo auch immer ihr unterwegs wart. Und am Abend geht man dann ja doch alleine ins Hotel und schläft dort.
Ja, dabei ist es bei uns noch viel besser, weil wir im Orchesterverband unterwegs sind. Wo es wirklich ein Thema ist, ist zum Beispiel für Dirigenten, auch wenn das noch solche Stars sind. Aber, wie Sie völlig richtig sagen, die werden angehimmelt und alles und dann sind sie doch allein. Und deswegen muss ich sagen, ich war sehr, sehr dankbar. Und das war sicherlich auch ein Faktor, dass ich so lange im Vorstand war. Das war, dass meine Frau, das war Bedingung, dass sie nie irgendwo in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit aufscheint. Also weder Interview noch Fotos.
Das halten Sie auch nach wie vor sehr bedeckt. Also ich habe viele recherchiert über familiär. Ich weiß, Frau natürlich für Kinder, keine Frage, aber sie taucht wirklich nirgends.
Nein, sie taucht nirgends. Aber ich konnte die Leute nach Hause einladen, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, die sind eben einsam und bewundert, umjubelt und so, aber einsam. Und da sollen sie einmal wenigstens drei Stunden einmal ein ganz normales Familienleben. Wir haben auch nie zum Beispiel den Kindern dann gesagt, wenn, was weiß ich, eben Meta oder Carlos Kleiber oder ich weiß nicht wer gekommen ist, dass wir gesagt hätten, ja, heute kommt Lorraine Marcel, ihr müsst jetzt...
Oder sitzt dann Subin Meta beim Abendessen und Lorraine Marcel und isst mit ihnen ein Gulasch und alle sind happy und man spricht ganz normal.
Ja. Wobei, ich muss sagen, also mit Subin Meta habe ich natürlich, da habe ich schon etwas, eine Geschichte, die ist sicherlich, ich nehme an, ziemlich einzigartig. Ich weiß nicht, ob es noch ein zweites Mal einen Orchestermusiker gibt. Ich habe 1974 das erste Mal substituiert, damals noch, bei den Philharmonikern. Das war ein Konzert in Rom. Das hat der Subin Meta dirigiert. Er war damals 38. Zu seinem 80. Geburtstag habe ich ihn eingeladen, noch 2016 in Wien. Und da bin ich das einzige Mal, dass ich aus der Pension noch einmal zurückgekommen bin, noch ein Konzert, eben diese Geburtstagskonzertserie. Daniel Barenboim hat gespielt, er hat dirigiert. Das heißt, ich habe nach 42 Jahren, habe ich mit demselben Dirigenten das letzte Konzert gespielt, mit dem ich das erste gespielt habe.
Na hallo, ja. Dann wird sogar Clemens Helsberg richtig sentimental,
das
oder?
Macht, ja, das macht mich wirklich
glücklich. Das macht glücklich. Sie glücklich, ja. Ja, macht Tränen glücklich. Sehe ich jetzt zwar nicht bei Ihnen, aber ich glaube, viel fehlt jetzt nicht mehr, ja. So wie Sie das erzählen. Weil Sie sind ja sonst schon jemand, der da sehr selbstkritisch durchs Leben geht, die Dinge reflektiert und bei noch so viel großen Erfolgen, ich sage mal Neujahrskonzert und Sommernachtskonzert, das sind ja Riesenprodukte gewesen, Sie maßgeblich daran beteiligt in diesen 40 Jahren. Trotzdem ist sozusagen sagen, dieses Himmelhochjauchzende nicht festzustellen.
Nein, weil ich muss auch sagen, es war immer, erstens mal war ich mir immer bewusst, was es für ein Glück bedeutet, in diesem Land zu leben. Was es für ein Glück bedeutet, in dieser Zeit zu leben. Ich werde heuer 70. Ich habe noch gesehen als Kind die Bombenruinen. Mhm. Und es war in jeder Trafik, mit der ist einer gestanden, mit einem Arm oder einem Fuß. Weil das war ja sogar Gesetz, dass die Trafiken an Kriegsversehrte abgegeben werden. Also ich habe noch diese Schrecken des Krieges indirekt habe ich miterlebt. Und dadurch war ich mir immer dessen bewusst, also welcher Glück in dieser Zeit zu leben, dann welchen Glück in diesem Orchester zu spielen. Und was ich auch, also ich war nie gut genug, sagen wir, dass ich ein Solist wäre oder Konzertmeister, aber ich bin gut genug gewesen, um zu erkennen, wann jemand wirklich gut ist. Und das waren Leute, die, was weiß ich, wie der Rainer Honeck, der jetzt erster Konzertmeister ist, den habe ich erlebt mit 18, 19 Jahren das erste Mal. Und der hat gespielt wie von einem anderen Stern. Und da habe ich zwar gewusst, sowas kann ich nie erreichen, aber es bereichert mein Leben.
Es ist ja wunderschön, dass man die Größe hat, das eher zu fördern und quasi aufzudecken und nicht zuzudecken in der Angst, der läuft einen im Rang ab. Also viele würden ja da genau umgekehrt reagieren, ja, so wie Sie das gemacht haben.
Aber das ist dann, da ist man meiner Ansicht nach ein bisschen limitiert halt dann. Während ich finde diese Offenheit, und das muss man muss erstens einmal die eigenen Grenzen auch kennen, um sie vielleicht in manchen Sternstunden auch zu überschreiten. Mhm. Und sich dann auch dann wirklich dessen wirklich dann zu erfreuen.
Ein wunderschönes Schlusswort, spricht für Ihre Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit für das, was Sie beruflich erlebt haben. Ja, vielen Dank, sage ich jetzt als Zuhörer, als jemand, der die Philharmoniker unglaublich schätzt und weltweit sich auch wichtig machen kann vor Ort. Wien hat diesen Namen, den Sie erwähnt haben, das Orchester ist einzigartig. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Danke.